Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Scholz.
Herzlich willkommen zu Folge 20 des Open Web Podcasts. Mein Name ist Christian Scholz, zu finden unter mrtopf.de und mit dabei ist diesmal nur Matthias. Hallo Matthias.
Guten Abend.
Und zu finden unter notizblog.org. notizblog.org.
Oh Mann, das wollte ich doch machen.
Achso, ja, mach ruhig auch.
Ja, aber ich habe nicht geübt. Ich gebe zu, ich habe es verpennt.
Ich auch nicht. Ich habe mich vielleicht verbuchstabiert. Aber das macht ja nichts. Ja, wir haben ein Thema. Das Thema heißt, wer bin ich? Vor allem, wer bin ich im Netz? Die Eltern unter uns, ich sagte es eben schon, werden sich vielleicht an die schöne Rateshow erinnern mit Herrn Lemke. Herr Lemke ist nicht bei uns, aber Matthias tut's auch.
ein Level mit
war Herrn Lemke. Leider auch verhindert. Deswegen muss Matthias jetzt beide Rollen übernehmen.
Okay. Du musst vorher nur ansagen, wen du gerade fragst.
Ja, natürlich.
Die Nachrichten.
So, ich habe sogar noch zwei News-Items hier ausgegraben. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast. Ich habe gar nicht gefragt.
Mach mal erstmal deine, vielleicht fällt mir da noch was ein.
Okay, google nochmal schnell. Ja, genau, Google ist das erste. Google Wave Hackathon gibt es in Berlin. Es gibt jetzt keinen Wave Wednesday. Es gab keinen, weil der wäre gestern gewesen. ja. Stattdessen gibt es also am 18., das ist der Samstag, Sonntag, was ist das? Naja, 18. Ja. Finde raus. Samstag oder Sonntag?
Sonntag, glaube
ich. Ja, Sonntag gibt es dann auch einen Hackathon. Gibt es stattdessen einen Hackathon in Berlin im St. Oberhals in der oberen Etage. Die kenne ich. Ich glaube, da muss man irgendwo anmelden. Lege ich noch einen Link in die Shownotes. Dann habe ich ein Paket veröffentlicht, das nennt sich Pi Data Portability. Das hatte ich schon mal ja erwähnt in einem vorigen Podcast. Das habe ich ein bisschen erweitert. Es gibt jetzt auch Komponenten für rund um das Thema, eigentlich um das es heute geht. Also es gibt einmal einen XRD-Parser. Dazu später mehr, was das ist. Und es gibt ein Discovery Systems, um diese XRD-Files zu finden. Und das wird auch dann Teil des heutigen, der heutigen Folge sein. Und PyData Portability gibt es unter pydataportability.net und bei mir im Blog unter mrtopf.de steht noch eine kleine Einführung darin, was das alles ist. So, jetzt du.
Nix. YQL kann auch mittlerweile Webfinger.
Stimmt das?
Yahoos Datenbank-ähnliche Abfragesprache für das komplette Web.
Genau, die wollte ich mir eigentlich auch nochmal immer genauer anschauen, aber das ist, glaube ich, die Pipes für Programmierer, ne?
Ungefähr. Oder? Genau, so in die Richtung, ja.
Ja. Ja, könnte man eigentlich auch nochmal irgendwann genauer anschauen, aber ich weiß nicht, wie man das erklären soll in einem Audio-Podcast.
Und Yeet unterstützt jetzt auch Webfinger. Noch so als kleine Anmerkung.
Wer ist denn Yeet nochmal?
Ein Riesenservice, Your Internet ID, also passt genau in das Dings, in unser Themengebiet heute. Also wenn keine Identität im Netz hat, sofort anmelden. Yeet.com.
Dann kann ich natürlich auch noch sagen, PyData Portability wurde von Comlaunch unterstützt.
Genau.
Wer also auch Unterstützung braucht im Bereich Open Web, kann sich gerne an uns wenden. Im Übrigen auch dieser Podcast, wollte ich eigentlich nochmal immer gesagt haben. Also zumindest das Equipment.
Mhm.
Ja, gut, aber genug der fröhlichen Werberei, was ja auch ungerecht ist, weil ja Herr Küppers gar nicht mitmachen kann.
Ja, okay.
Ja, heute geht es also darum, um die Frage, wer bin ich? Und vor allem natürlich um die Frage, wer bin ich im Netz? Und wie kriegen andere Leute raus oder halt nicht, wer ich denn im Netz bin? Also es geht um ja, User Identifier, auf Deutsch heißt das dann was? Benutzerbezeichner? Benutzer?
Ein Riesenwort.
Ja.
Benutzerbezeichner.
Benutzerbezeichner ist das?
Nö, finde ich gut. Alliteration.
Ja, Benutzerbezeichner. Ja, direkt mal registrieren, bitte. Benutzerbezeichner.de.
Offener Benutzerbezeichner.de.
Genau. Ja, ich meine, sagen wir mal, Username und Passwort, das kennen wir ja sicher von allen sozialen Netzwerken. Und wer hier schon mal reingehört hat und nicht ganz hinterm Mond lebt, hat vielleicht auch schon mal das Wort OpenID gehört. Und das ist ja im Prinzip ein solcher Bezeichner, das heißt, er identifiziert einen Benutzer. Und die Frage ist natürlich jetzt, wofür braucht man, sagen wir mal, globalere Benutzerbezeichner? Ich glaube, ich gehe doch zu User Identifier über.
Ich glaube auch.
Im Netz reicht ja nicht Username und Passwort auf jedem einzelnen Service. Das wäre mal eine Frage an dich, wenn wir nur zwei Leute haben.
Aha.
Was wäre der Anwendungsfall? Und nochmal, Use Case.
Natürlich würde auch Benutzername und Passwort reichen, aber um das Ganze natürlich sicher zu gestalten, müsste ich ja für jeden Dienst ein zumindest unterschiedliches Passwort verwenden. Und das wäre schon wieder eine Heidenaufgabe, wenn ich eben bei 20 unterschiedlichen Diensten bin, mir alle 20 Passwörter zu merken.
Da gibt es ja Services dafür.
Genau, da gibt es natürlich auch Services dafür, aber dann brauche ich natürlich auch immer meinen Browser zum Beispiel oder mein Schlüsselbund von Mac oder sowas. Das heißt, ich müsste immer am eigenen PC sitzen. Also auch schon wieder nicht das Gelbe vom Ei. Was mache ich nämlich jetzt zum Beispiel, wenn ich im Internetcafé bin? Genau.
Ja, und was machst du denn da?
Ja, dann kann ich es eben nicht machen. Und was nämlich gegen das Passwort, also das einheitliche Passwort spricht, ist, dass dann, wenn ich ja irgendwann mich mal bei einem bösen, in Anführungszeichen, Dienst anmelde, der ja alle meine anderen Dienste auch ausspionieren könnte.
Genau. Ja, ich meine, ja. Ein Problem ist natürlich auch noch, wenn ich überall, also was ja heute öfter aufkommt, wenn ich überall irgendwelche Daten gelagert habe, wie kann ich kreuz und quer sozusagen Zugänge zu diesen Daten geben? Also wenn ich Service A Zugang zu Service B geben will oder in Namen vielleicht Twitter zu Facebook oder andersrum und zu vielen anderen, wäre es natürlich mal die Frage, da kommen wir halt auch zur Service Discovery dann, wie kriege ich raus, was für Services ein User überhaupt hat?
Und, genau.
Also wo die liegen und natürlich darf ich da nicht unbegrenzten Zugang zu haben, sondern die müssen ja schon geschützt sein. Also wenn ich jetzt mein Profil irgendwo liegen habe, will ich ja nicht, dass jeder das unbedingt einsieht oder meine, gut, Profil wäre jetzt noch vielleicht, ist eh meist einsehbar, aber sagen wir meine E-Mails, das muss ja nicht so unbedingt sein.
Genau. Und deswegen ist der Benutzername halt auch schon wieder doof, weil der Benutzername sagt nicht aus, woher ich komme.
Also ist halt nicht oder eindeutig, ne? Das,
genau.
Also muss zumindest noch irgendein Domain dabei haben oder ein Name eines Netzwerkes oder was auch immer, womit du halt weißt, woher du kommst. Ja, ich hatte auch mal so drei Arten von Benutzerbezeichnern aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine richtige Taxonomie hier ist. Also ich meine, das eine, ich hatte es ja schon angesprochen, sind ja URLs. Ich weiß nicht, ob OpenID jetzt das einzige System ist, was mit URLs arbeitet, aber ist zumindest das bekannteste.
Also ich meine, mir fällt spontan auch keine Alternative ein, oder? Gibt es noch was anderes?
Zu identifizieren nicht, aber ich meine, man könnte natürlich sagen, wenn es jetzt um Service Discovery geht, kann ich auch einfach eine URL nehmen, die einfach auf irgendeine wie geartete Liste von meinen Services zeigt.
Ja.
Was ja nicht unbedingt OpenID dahinter sein muss, kann auch was anderes sein. Aber gut, ich meine, das sind die, sagen wir, die Frage ist ja eher, welche Möglichkeiten hat man. Das heißt also, URL-mäßig fängt irgendwie mit HTTP an und also myspace.com/MrTop wäre ja zum Beispiel eine solche, die mich irgendwie identifizieren könnte.
Mhm. Eindeutig. Das ist eben das Wichtige.
Genau. Aber es gibt ja natürlich auch viel Diskussion drüber. Da haben wir auch schon immer ein bisschen anklingen lassen mit Webfinger und Ähnlichem. Gab es natürlich schon das Problem, dass der User nicht unbedingt weiß, wie seine, sagen wir mal, sein Bezeichner überhaupt ist.
Also ja, gerade zum Beispiel bei Diensten wie StudiVZ, wo halt die URL wahnsinnig kryptisch ist. Oder Facebook vorher, bevor sie eben diese Vanity-URLs eingeführt haben, das ist halt keine URL, die sich irgendjemand merken kann.
Genau, ein anderes Problem, was immer noch angesprochen worden ist, war auch das, sag mal, das Problem des semantischen Raumes, weil man ja, sagen wir mal, eine Suchanfrage bei Google ist ja auch eine URL, ne? Die ist eventuell sehr lang, je nachdem, was man da alles noch reinschreibt. Also wenn man sich das anschaut, da sucht und mal oben guckt, haben wir auch eine URL und die identifiziert diese Suchanfrage eindeutig. Diese Suchanfrage ist aber in demselben semantischen Raum, also ist auch eine URL, wie auch dein Benutzerbezeichner. Das heißt, ich meine, das ist, glaube ich, mehr ein akademisches Problem. Also ist halt nicht so ganz rein, sagen wir mal, weil halt viele Arten von solchen Identifikatoren halt in einem mit derselben Syntax oder auf dieselbe Art und Weise gebildet werden. Und das störte, glaube ich, manche Leute.
Also dass meine Google-Profil-URL jetzt die gleiche ist wie zum oder recht ähnlich aussieht wie mein wie eine Suchanfrage oder was?
Ja, ich glaube, das ist das Problem.
Okay.
Also ich meine, es ist halt selbe Art und Weise, wie die gebildet werden. Mhm. Ich meine, es ist halt nur Zufall, dass sagen wir mal, also das Problem, glaube ich, was man sieht, ist, dass es im Prinzip mehr oder weniger Zufall oder man es so sehen könnte, dass halt unter der URL myspace.com/mrtopf zum Beispiel zufällig auch noch eine Profilseite, in diesem Fall eine sehr veraltete, vor dir liegt. Aber gleichzeitig natürlich mit einer irgendeiner anderen URL liegt halt was anderes da, was eben kein Identifier für einen Benutzer ist.
Also genau das große...
Oder andersrum gesagt, irgendwie so ein Benutzer-Identifier muss ja nicht unbedingt eine Webseite sein. Ich meine, da kommen wir nämlich zum zweiten Teil oder zur zweiten Art, wie man ja kennt, wie Benutzer im Internet identifiziert werden. Das ist ja E-Mail über E-Mail-Adressen, also User at irgendeiner Domain. Und das ist ja auch keine Web, das kann ich ja nicht mit dem Webbrowser aufrufen.
Also das große Problem zwischen, also der, weswegen man ja überhaupt erst angefangen hat mit URLs, ist ja, dass man über die URL eben noch mehr Daten transportieren kann. Wie zum Beispiel, genau, mit unterschiedlichen Request-Arten, eben wenn man den normal, einen normalen HTML-Request sendet, dass man eben die HTML-Seite bekommt. Wenn man eben einen XRDS, um mal schon mal vorzugreifen, Header sendet, bekommt man eben ein XML-Dokument mit den Informationen über den Benutzer und was weiß ich, wenn man einen RDF-Header schickt, bekommt man das RDF-Profil und so weiter. Und das ist eben der große Vorteil von der URL. Und das fehlt eben der E-Mail-Adresse. Eine E-Mail-Adresse ist zwar ein schöner Identifier, den vielleicht auch die Benutzer besser verstehen, aber er hat halt null Metainformationen. Erstmal.
Also das Problem, sagen wir mal Metainformationen, ich glaube das Problem ist erstmal, bei einer URL kannst du mit einem Webbrowser oder irgendwas ähnlichem, irgendeinem Tool, was eine URL aufrufen kann, kannst du hingehen und halt Informationen abrufen.
Genau.
Und mit E-Mail kannst du erstmal nur was hinschicken, aber nichts abrufen.
Genau.
Also du kannst deine E-Mail abrufen, aber jemand anders nicht, aber du musst halt viel mehr drumherum bauen, sagen wir mal, um überhaupt noch irgendwelche Daten hinter einer E-Mail irgendwie ja, speichern zu können.
Genau.
Und das ist ja genau, was Webfinger im Prinzip machen will. Die Sache ist aber, also wir sind ja immer noch bei den Arten von Identifiern, gehen wir jetzt nochmal den dritten durch vielleicht, nur der Vollständigkeit halber. Das ist im Prinzip etwas, wo ich nicht nur sagen wir, eine Zeichenkette habe, die mich identifiziert, sondern wo ich zum Beispiel ein Zertifikat oder ähnliches habe. Das heißt, Cardspace wird auch in diese Reihe fallen, also wo ich halt wirklich so eine Art virtueller Kreditkarte, nicht unbedingt, aber halt irgendeinen virtuellen Personalausweis sozusagen habe, der mich halt irgendwie identifiziert, was im Endeffekt halt ein Zertifikat ist. Und das habe ich halt und irgendwo gibt es halt die passende Gegenstück und da kann man halt dadurch checken, dass ich das dann wirklich bin. Das heißt, es wird mir gegeben und mit dem entsprechenden Gegenschlüssel kann man dann gucken, ob ich es dann bin. Das, ich glaube, sagen wir mal, das in der Usability ist es natürlich noch schwieriger, weil ich natürlich erstmal so ein Ding bekommen muss.
Ja.
Und das muss ich erstmal verstehen.
Und ich brauche halt auch irgendwas, was diesen Ausweis auch ausliefert. Das heißt, ich muss irgendwo immer ein Tool haben, das eben meine Card der Webseite liefert, zum Beispiel.
Genau. Wobei es natürlich, also es stimmt ja nicht ganz, was ich gesagt habe mit dem Gegenschlüssel, sondern es gibt ja auch selbst ausgestellte Karten da.
Ja, aber ich brauche zumindest irgendein Tool, das das kann. Also ja, ich wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie bei einem Bekannten bin, fällt mir das auch schon wieder schwieriger. Wenn ich mal kurz an seinen Rechner will, um mich irgendwo zu authentifizieren, habe ich halt auch schon wieder das Problem, dass ich eben die Karte nicht einfach so mitnehmen kann.
Genau. Wobei natürlich meist wird dieses Problem, ich meine, dadurch hat man natürlich direkt schon Identifizierung. Ich meine, meist ist das Problem ja eben dadurch gelöst, dass man irgendwo dann doch noch ein Passwort hat. Ich meine, auch bei OpenID haben wir im Endeffekt noch ein Passwort irgendwo.
Ja.
Zumindest wie es jetzt implementiert ist. Man kann es natürlich auch anders mit Zertifikaten machen. Aber generell bei E-Mail und allem hast du erstmal ein Passwort, womit du dich dann identifizierst. Kommen wir vielleicht kurz nochmal auf E-Mail zurück, weil ja Webfinger, sagen wir mal, da ist ja zumindest ein bisschen Aktivität, also jetzt ein bisschen wieder eingeschlafen scheint es mir, aber zumindest war da und ich denke mal, das wird da auch weitergehen. Also das Hauptproblem ist, glaube ich, dass bei URLs haben viele Leute, ich glaube aber mehr technisch versierte Leute, das Problem mit, dass angeblich Benutzer nicht verstehen, dass das ihr Benutzerbezeichner, also ihre Identifikation ist. Das heißt, wenn ich danach frage, gib mal hier an deine User-ID, deine globale, dann weiß der User erstmal nicht, was ist das? Also oder wenn da steht OpenID, dann weiß der auch, der sagen wir Otto-Normalverbraucher weiß vielleicht auch erstmal nicht, was das ist. Und daher kamen diese Leute hier auf die Idee, nehmen wir E-Mail, weil wenn man jemanden fragt, wie erreicht man dich oder wer bist du, dann nennen die am ehesten ihre E-Mail-Adresse, weil das ihr persönliches Ding ist.
Das Problem, und weil es halt bisher auch also zum Standard-Anmeldeverfahren gehört hat. Also bei den meisten Webseiten kann man sich entweder mit Benutzername oder E-Mail-Adresse anmelden.
Ja. Ich weiß halt nur nicht, ob das wirklich das Problem löst, wenn man jetzt auf E-Mail-Adressen umstellt, weil also für mich ist immer noch ein Marketing-Problem eher, dass du halt sagen musst, wenn ich mich irgendwo anmelden will, muss ich halt einen Identifier mit Namen X, so wie E-Mail ja auch nicht bekannt war am Anfang.
Ja.
Also ich meine da, wenn ich hier irgendeine Message schicken will, dann war, sagen wir mal, den ersten Benutzern da ja auch nicht unbedingt klar, was eine E-Mail-Adresse ist. Ja. Kann man sich heute nicht mehr so vorstellen, aber so war das wohl mal. Und ich meine, das hat sich mit der Zeit geändert, aber auch einfach dadurch, dass halt sich das so mehr oder weniger durchgesetzt hat und dass man dann eben hinging und entsprechend das auch irgendwann mal erklärt hat. Und irgendwann wussten es halt die Leute. Und dasselbe müsste eigentlich mit so einem Mechanismus zur globalen Anmeldung an verschiedenen Diensten passieren.
Genau, aber das große Problem, eben wie du vorhin erwähnt hast, mit dem Namensraum und der Semantik ist eben, dass du nicht, also es gibt keine einheitliche Syntax für Identifier-URLs. Und das ist eben das große Problem. Du kannst halt nicht hergehen und sagen, Domain/Benutzername ist immer der Identifier, sondern es ist einmal Subdomain.identifier.irgendwas, dann ist es mal hinten dran, dann kommt nochmal User dazwischen, dann kommt nochmal Profile dazwischen und so weiter. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig rauszubekommen, ob die URL, die mir jetzt jemand gibt, eben auch ein Identifier ist.
Gut, ich muss meistens. Da könnte man sich ja darauf einigen.
Naja, aber es gibt ja viele, viele Webseiten, die halt schon seit Jahr und Tag eben die URL-Struktur haben und es vielleicht nachträglich nicht machen können. Ja. Und könnte ist halt auch immer so ein Ding, weil das müssen sie halt auch machen. Und der Vorteil eben der Webseite, nicht der Vorteil der Webseite, sondern der Vorteil der E-Mail-Adresse oder nicht mal der E-Mail-Adresse, sondern einfach der E-Mail-Adressen-Syntax, weil dieses ACT-Schema, was eben mit Webfinger kommt, kommen wir gleich drauf, sagt ja, das muss nicht wirklich eine E-Mail-Adresse sein, sondern es sieht einfach nur aus wie eine E-Mail-Adresse, also Identifier at domain.top-level-domain ist halt immer eindeutig, weil das kann man nicht anders schreiben. Und das wäre halt eben der Vorteil von dieser E-Mail-Syntax. Weil ich kann es einfach nicht anders schreiben. Es ist eben immer gleich, egal für welchen Dienst ich das Ganze mache.
Okay, aber da, gut, ich könnte mir noch andere Formate ausdenken, aber es gab ja auch schon Vorschläge, dass man nicht doch wieder eine Slash hinten dranhängen könnte und dann irgendwas noch.
Und die E-Mail-Adresse?
An den Webfinger. Gut, aber vielleicht erklären wir erstmal, was Webfinger ist. Also wie gesagt, das genau. Hauptproblem ist gewesen, oder halt für die Leute, die sich das ausgedacht haben, waren bei Google im Übrigen, dass halt eben URLs nicht unbedingt geeignet sind, wie du ja schon sagtest, dass eben die User nicht unbedingt wissen, wie ihre URL dann ist, weil sie vielleicht immer anders aussieht. Ich kenne die Gründe halt nicht. Ich meine, da müsste man das mal untersuchen, warum die Leute das nicht wissen.
Ja, aber bei Google ist es halt speziell auch nochmal wegen Gmail. Also Google ist halt ein...
Ja gut,
ein,
dass Google jetzt noch mehr
Interesse halt E-Mail.
Hat, ja. Mag das natürlich auch sein. Gut, aber ich meine, es gab ja auch vorher schon die Idee bei OpenID mit diesem EAUT. Das war E-Mail Address to URL Translation, glaube ich, hieß das, ne? Ausgeschrieben. Gab es ja auch schon mal den Ansatz, dass man so Mapping hat. Also anstatt halt eine URL als OpenID anzugeben, gebe ich halt eine E-Mail-Adresse an. Und dann gibt es irgendwie so ein Mapping, was mir aus der E-Mail-Adresse die richtige OpenID, also nicht mir, aber dem Service, wo ich das eintippe, die halt generiert. Und dann mache ich halt da die Anmeldung mit. Mhm. Und bei Webfinger ist es jetzt ein bisschen anders. Also es gibt jetzt nicht unbedingt eine URL-Translation. Also, dass nachher eine URL wirklich rauskommt, mit der ich dann das Übliche mache. Sondern bei Webfinger ist es, also die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass es mal das Fingerprotokoll gab, wo ich halt in, sagen wir mal, früheren Unix-Sein, ich glaube also, weiß ich, das wurde irgendwann mal nach und nach überall abgeschaltet, aber es, sagen wir mal, bevor so das Web wirklich seinen Siegeszug antrat, konnte man halt einfach sagen, Finger, User at Domain. Also so eine Art E-Mail-Adresse dann ja. Und dann kamen da halt ein paar Informationen über den Benutzer. Also es war der Username dann. Dann bekam man halt noch den vollen Namen eventuell, halt, was er da eingetragen hatte im Prinzip aus seinem Unix-Profil. Und die Idee hat man dann eben weitergeführt jetzt und gesagt, das machen wir jetzt im Web auch so. Und dadurch kam man eben wieder auf diesen E-Mail-artigen Identifier, also User at Host ist es ja im Prinzip, um diesen als User-ID prinzipiell zu verwenden. Aber das Problem, wie du ja schon sagtest, ist eigentlich keine E-Mail-Adresse. Also auch technisch muss es nicht unbedingt so sein, dass ich da eine E-Mail hinschicken kann. Obwohl es genau. mrtopf@facebook.com könnte sein. Aber da kann ich halt nicht unbedingt eine E-Mail hinschicken. Es sei denn natürlich, Facebook unterstützt das und sagt, okay, wir werden auch noch E-Mail-Provider.
Ja. Und deswegen haben sie eben auch eine da kommen wir wieder zu, zumindest zu URI, haben sie wieder ein Protokoll oder nicht Protokoll, wie sagt man dazu? Ein Schema, genau, ein Schema definiert, eben statt Mail-to, Doppelpunkt, wie es eben für E-Mail-Adressen bisher gang und gäbe war, haben sie jetzt eben dieses ACT für Account, also ACCT, Doppelpunkt, wo man dann eben solche Identifier mit kennzeichnet, um eben dann zu sagen, das ist erstmal keine E-Mail-Adresse, sondern es ist eben ein Webfinger-Identifier.
Das heißt, die Idee wäre, wenn Facebook mich fragt, wie ist deine User-ID, gebe ich ein ACCT, Doppelpunkt, mrtopf@twitter.com zum Beispiel, wenn ich jetzt die
benutze. Zum Beispiel. Würde. Und ACCT müsstest du nicht mal dazu schreiben, das könnte man noch automatisch mit dranhängen. Aber genau, ja.
Und da sind wir meines Erachtens bei dem eigentlich Problem. Also erstmal, okay. Warum nicht Mail-to genommen wird, weil ich meine, es gibt ja eben schon URIs mit für E-Mail, das sind ja eben Mail-tos. Nur ist da natürlich die Sache semantisch nicht korrekt, weil, wie ich ja schon sagte, man kann nicht dahin unbedingt Mail schicken, weil es keine E-Mail-Adresse ist.
Genau.
Und deswegen macht Mail-to keinen Sinn, weil das ja im Prinzip vom Namen ja schon impliziert, dass es eine E-Mail-Adresse und da kann ich E-Mail hinschicken. Und das wird ja auch auf Webseiten benutzt, ne, wo ich einen Link setzen kann, kann ich auch Mail-to Doppelpunkt E-Mail-Adresse hinschreiben. Und dann geht halt das Mailprogramm auf, wenn ich draufklicke. Und deswegen hat man sich eben ACCT ausgedacht. Das ist natürlich noch nicht offiziell, das sind ja alles Vorschläge und wird ja noch alles diskutiert. Das Problem, was ich eben daran sehe, ist wieder, es sieht aus wie eine E-Mail-Adresse, ist aber keine E-Mail-Adresse.
Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass, nehmen wir jetzt zum Beispiel Twitter, wenn jetzt jemand, also das Webfinger wurde ja geschaffen für Leute, die eben keine URLs als Identifier kennen. Also der normale Webnutzer, zum Beispiel meine Mutter. Und wenn die jetzt gefragt werden würde, nenn mir deinen Identifier bei Twitter, dann wird sie halt auch nicht hergehen und sagen, ihren Benutzernamen at twitter.com, sondern sie wird die E-Mail-Adresse nennen, mit der sie sich bei Twitter angemeldet hat. Und das wird halt auch wieder irgendwas ganz anderes sein. Von daher ist es halt auch schon so wieder verwirrend, weil es ist eben nicht die E-Mail-Adresse, mit der ich mich bei Twitter angemeldet habe, sondern es ist der Benutzername von Twitter at twitter.com.
Ja, aber manche würden auch sagen, wenn du sie fragst, wie ist denn deine Benutzer-ID auf Twitter, dann würde ich sagen twitter.com/Mr. Topf in meinem Fall.
Genau, wahrscheinlich sogar eher bei Twitter, das stimmt.
Bei MySpace auch. Halt alle, die das von Anfang an so hatten und wo immer klar war eigentlich, das gibst du raus. Bei Xing könnte sogar auch noch so sein, weil die auch relativ früh, aber das ist schon wieder mit den Profiles und so und Christian Scholz.
Genau, 5, und dann 7, vielleicht 8, mit einer 9. Nummer noch hinten dran und sowas. Also das ist ein bisschen schwieriger. Aber generell ist es halt auch wieder eben schwierig, weil es eigentlich nicht meine E-Mail-Adresse ist, mit der ich mich überall anmelde. Ja. Weil wenn es jetzt eben heißt, melde dich mit deinem Twitter-Identifier an, dann ist es eben nicht pfefferle@gmx.com, das ich benutzt habe, um mich bei Twitter anzumelden, sondern es ist eben pfefferle@twitter.com. Was eigentlich auch schon wieder sehr verwirrend ist.
Okay, wobei man jetzt nochmal einen Schritt zurück vielleicht sagen muss, es geht ja um die Service Discovery im Endeffekt. Das heißt, ich muss, wenn ich eine Benutzer-ID eingebe, hat die zwei Funktionen. Einmal will ich mich darüber authentifizieren, das heißt also, ich will mich einloggen. Und Pfeffi Maus kommt hier im Chat, schön. Das heißt, ich muss mich authentifizieren damit, also deswegen macht ja auch eine OpenID an sich Sinn, ne? Weil dahinter ist ja schon ein Authentifizierungsmechanismus. Und die andere Sache ist eben die schon angesprochene Service Discovery, das heißt, ich muss, also wenn ich das bei Facebook eingebe, will ich, dass Facebook irgendwie dadurch rausfinden kann, wo habe ich mein Profil, wo habe ich meine Freundesliste schon, wo habe ich meine Bilder, wo habe ich, sag mal, wo habe ich meine Statusmeldungen und Ähnliches. Das heißt nicht, dass sie das unbedingt also um jetzt nochmal hier so die Privatsphäre rauszustellen, das heißt nicht, dass sie unbedingt da dran kommen müssen, aber wenn ich denen das erlauben will, dass sie da dran kommen, habe ich eben dort an meine Benutzer-ID gebunden, irgendwie eine Liste und ich kann die Sachen dann freigeben, die ich, auf die ich Twitter Zugriff geben will. Das ist ja im Prinzip nachher, oder Facebook in dem Fall, zurückgeben will. Das ist ja im Prinzip der Wunsch, dass ich eben nicht mehr überall hingehen muss und die Dienste einzeln miteinander verknüpfen muss.
Genau.
Und da ist es eigentlich nur wichtig, wo diese Liste liegt mit diesen ganzen Services. Das heißt, wenn ich jetzt, also ich würde davon ausgehen, in meinem Fall habe ich es vielleicht an meinem Blog geknüpft. Das heißt, ich würde überall eingeben, dann mrtopf@mrtopf.de oder so oder cs.com/launchnet, weiß ich nicht, wo ich es halt hinlege. Und da wird dann irgendwie, das klären wir gleich noch, auf diese Liste zeigen. Und das gebe ich dann überall ein. Aber das Problem ist trotzdem, dass, sagen wir mal, das nicht unbedingt meine E-Mail-Adresse ist. Und die würde ich ja, sagen wir mal, als Otto-Normalverbraucher würde ich die halt angeben. Ich habe ja meist nur eine dann oder eine, die ich benutze.
Ja.
Ja, und die würde ich halt überall angeben. Halt, und dann hat man wieder das Problem, wenn ich die angebe und, wie gesagt, wir kommen gleich zu dem Mechanismus, wie das funktioniert. Und das unterstützt gar nicht Webfinger.
Dann das kommt funktioniert dann auch das nicht.
So wie ich bei OpenID, wenn ich eine URL eingebe und das ist keine OpenID, sondern ist zum Beispiel einfach eine Google-Suche, dann kann halt auch dieser Service, wo ich die eingebe, mich nicht einloggen. Und genauso, das ist bei Webfinger auch der Fall. Das heißt, ich glaube, dass eigentlich das Problem ist hier wirklich dieses Marketing-Problem. Es muss einen eindeutigen Namen geben und wenn es Webfinger ist, ist ja auch okay. Wo der User weiß, gib deine Webfinger-ID hier ein. Und dann muss der wissen, was das ist. Das muss, ich denke, es ist auch egal, ob das die E-Mail-Adresse ist oder irgendwas anderes. Es muss halt nur irgendwie entsprechend beworben werden und natürlich auch, sagen wir mal, Anbieter unabhängig. Also es kann nicht MySpace-ID heißen, denke ich mal.
Ja.
Weil das wird ja kaum ein anderer implementieren. Und das muss halt dann entsprechend beworben werden und wenn es sich durchsetzt, dann wird, sagen wir mal, Medienlandschaft und Ähnliches und Blogs und wen man kennt, wird dann halt den Rest tun.
Das große Problem ist, dass eben Webfinger eben noch eine weitere Möglichkeit ist, eine OpenID zu identifizieren oder ein weiterer Open Identifier eben.
Ja, also, gut, aber es hat mit, soll mal klar machen, es hat mit OpenID eigentlich nichts zu tun. Das heißt, es kann noch irgendwie
okay, auf der
OpenID zeigen oder die kann in dieser Serviceliste mit drin stehen. Auf das. Ja. Also eigentlich ist es nur ein Mechanismus, um von einem so einem E-Mail-artigen Konstrukt auf die URL dieser Serviceliste zu kommen.
Klar, aber es wäre schon wieder möglich, einen weiteren OpenID-Identifier zu schaffen. Und damit hätten wir ja, URLs, E-Mail-Adressen, Identifier, die so aussehen wie E-Mail-Adressen, aber keine sind.
Man könnte aber auch bei
und XRI zum Beispiel auch. Also XRI ist ja auch eine gültige OpenID.
Genau, bevor wir, glaube ich, zu der Technik hinter Webfinger kommen, weil die nachher alles umfasst eigentlich, worüber wir genau sprechen wollen. Und das, also wir müssen sagen, es wird dann ein bisschen technisch, glaube ich. Ich glaube, wir sind bis jetzt schon. Man merkt das ja kaum so. Und der Herr Küppers ist nicht da, um uns das sagen zu können. Gut, aber gehen wir vielleicht nochmal auf, was es sonst noch für Techniken da gibt, weil wir wollen, glaube ich, mal so einen kleinen Rundumschlag machen für die, die es interessiert. Mhm. Die Frage ist natürlich immer, was sich nachher durchsetzt. Also du hast gerade ja schon XRI genannt, was ja, glaube ich, ein Mechanismus ist, den, glaube ich, kaum einer kennt. Und ich habe so eine... Also das ist ja im Prinzip ein Identifier. Ich habe einen, du hast auch einen. Da zahlt man Geld für normalerweise. Im Jahr irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viel das war.
10 Euro.
10 Euro. Und die sehen ganz komisch aus, nämlich Gleichmesser Topf.
Genau. Oder Ad, wenn du eine Firma bist.
Oder Ad, okay, wusste schon wieder nicht mehr. Ja, was sind denn XRIs genau oder wofür sind die gut? Weil X gleich Mr. Topf, wo kann ich das eingeben?
Also die Riesenidee war eben, einen eindeutigen Identifier zu schaffen. Also einen global eindeutigen. Und deswegen gibt es da auch, wie bei den ganzen NICs, gibt es da eben auch eine Zertifizierungsstelle, bei der man sich eben seinen Namen registriert. Nicht eine Zertifizierung, sondern eine Registrierungsstelle. Und der gehört dann mir und auch nur mir und es gibt keinen anderen, der eben den Namen hat. Das heißt, ist gleich Pfefferle, bin ich im XRI-Raum. Und das Ganze funktioniert eben dann dummerweise nicht auf HTTP, sondern ist eben ein komplett eigenes Protokoll und wird aber auf HTTP gemappt. Das heißt, wenn ich jetzt, wie ist denn die URL? Ich glaube, xri.net/ist gleich Pfefferle eingibt, dann habe ich das Ganze nochmal als webfähige Seite.
Ich glaube, das habe ich gemacht, weil ja die meisten nicht dieses XRI-Protokoll unterstützen. Ne?
Genau.
Das heißt, da kann ich das einfach eingeben. Ich weiß aber gar nicht, was bei mir rauskommt. Das probiere ich gerade nochmal.
Und wenn man es eben übers Web eingibt, kommt ein ganz normales XRDS-File. Also das, was bei OpenID Discovery auch benutzt wird. Und so kann man es eben als vollwertige OpenID auch einsetzen.
Also hier Trent hat mir das damals so versucht zu erklären, dass der Informatiker gerne so Indirektionen benutzt. Das heißt, es gibt ja kein Problem in der Informatik, was sich nicht durch eine weitere Schicht von Indirektionen lösen lassen könnte. Und das Problem ist eigentlich, wenn ich zum Beispiel auf mrtopf.de, gut, ich habe jetzt eine Domain mrtopf.de und die gebe ich jetzt als OpenID an, aber irgendwann ziehe ich mal um oder benenne mich mal um oder so und dann heißt das halt, was weiß ich, hanswurst.de oder so. Aber dann sind ja all meine Identifier ungültig. Ich meine, das ist ein schlechtes Beispiel, weil mir die Domain gehört, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, von Facebook, wenn die jetzt OpenID unterstützen würden, zu irgendeinem anderen OpenID, Google oder so, umziehen würde, dann müsste ich auch meine OpenID ändern. Und die Idee ist jetzt einfach, eben da noch eine Schicht davor zu setzen, die halt eben so einen eindeutigen Identifier, wie eben Gleichheitszeichen Mr. Topf, dann auf diese gerade gültige Adresse mappt. Das ist ja sogar auch noch erweiterbar. Also ich kann ja noch, ich weiß hier die Syntax leider nicht mehr, ich kann ja auch noch meinen Blog dadurch referenzieren oder ich kann halt noch irgendwelche anderen Kürzel hinten dran setzen, wie ich weiß, ist es Plus-Block oder Slash-Block, weiß ich nicht.
Genau,
Und dann kann ich da noch weitere URLs hinterlegen und das heißt, an sich habe ich nur so ein Mapping wieder von diesem Identifier auf die eigentlichen Seiten. Und ich glaube, die große Idee...
Und eben, ich habe einen Ich habe einen voll, also es ist ein vollwertiges XRDS-Dokument dahinter. Das heißt, ich kann auch dort vollwertige Service Discovery, also ich kann meine Portable Context Server, meine Profilseiten, meine Bilderdienste und sowas kann ich alles dort auch hinterlegen.
Genau, man sollte auch sagen, dass also XRDS steht für, was war es, Extensible Resource Description Sequence, glaube ich, ne?
Genau.
Aber der Name ist auch eigentlich nicht so wichtig. Also es ist ein XML-Format und da, das ist im Prinzip ein so eine Service-Liste, ne, wie wir es ja eben schon angesprochen haben. Also sprich, dann wäre natürlich die Frage, warum nicht einfach gleich Mr. Topf und dann sieht das auch nicht aus wie eine E-Mail-Adresse, ist eindeutig, warum wird das nicht benutzt?
Ja, das Problem ist eben, dass es erstmal nicht webfähig ist und dass du eben immer noch dieses Mapping aufs Web brauchst. Ich glaube, das ist das größte Hindernis. Aber
Aber
eigentlich keine
eine
doofe
Mail.
Idee, da eben noch eine Schicht einzusetzen, die eben sagt, wir tun uns jetzt da abheben und wir nehmen eben keine URLs und keine E-Mail-Adressen, die irgendwann eben mal wieder ungültig werden können, sondern wir machen ein komplett eigenes Protokoll, was sich eben um die Authentifizierung kümmert. Das ist eigentlich von der Idee her nicht doof.
Ja gut, die Authentifizierung ist es ja nicht, es ist ja nur die im Prinzip ein Mapping von eben diesem Namen auf was
Ja, okay,
anderes.
ja.
Und da kann dann eine OpenID natürlich dahinter stecken oder es kann auf einer OpenID zeigen, aber es muss halt natürlich keine sein.
Okay, dann lass es mich anders ausdrücken.
Ja.
Einen eindeutigen Identifier losgelöst von allen Webtechniken. So rum.
Oder ich sehe auch ein Problem natürlich darum, dass man erstmal dafür bezahlen muss, weil es ist ja halt schon aufgebaut, also dezentral. Das heißt, es gibt verschiedene Anbieter, wie du ja sagtest, aber die nehmen halt alle Geld dafür, dass sie das für mich das Ding verwalten. Ich bin
Ja, es
dann.
gibt kostenlose, aber dann hast du irgendwas davor stehen, glaube ich. Also es
Okay.
gibt irgendwie Free XRI, können wir auch mal verlinken, da kann man sich testweise mal eine kostenlose holen und ein bisschen mit rumspielen. Aber dann hat man eben, glaube ich, immer Add Free XRI und hat dann irgendwie
Achso,
nur
das ist dann eigentlich
so ein
nur
Unterding.
achso, so ein Prefix noch davor, ne? So, das ist
Genau,
eigentlich
also.
gleich Free XRI und dann erst, glaube ich, das Ding, ne?
Genau.
Irgendwie sowas war
Also
das.
was aufs Web bezogen dann eben eine Subdomain wäre oder sowas.
Ja, oder ein Pfad oder so.
Genau.
Ja, gut, ich meine, der Vorteil ist natürlich schon dabei, wenn mir mein Provider nicht mehr gefällt oder ich sehe irgendwie einen billigeren oder der bietet mehr an, dann kann ich ihn einfach wechseln und trotzdem bleibt die Adresse gleich. Die ist eben nicht an eine Domain geknüpft, sondern die tauschen sich halt irgendwie untereinander aus, wer wen bedient.
Genau.
Wie auch immer das funktioniert, das habe ich mir nicht mehr durchgelesen.
Ja, ist auch
Aber
nicht, ist auch etwas abstrakt. Und
man könnte natürlich auch sagen,
dafür,
wenn
dass, ne?
das Browser es auch unterstützen könnten, natürlich.
Ja, es gibt auch ein schönes Plugin, also, oder gab. Es gab ein schönes Plugin für den Firefox, wo man eben einfach nur ist gleich Pfeffele eingetragen hat und der hat eben alles andere automatisch gemacht. Also man kann das natürlich auch relativ simpel in den Browser einbauen. Hat halt bloß bisher noch niemand gemacht.
Ja,
Hat halt
also
bisher
ist
noch
nicht
nicht so
durchgesetzt.
verbreitet.
Ja.
Ja.
Gut, also das ist eine Art oder es wäre zumindest eine Art, das zu machen. Ich meine, der Nachteil, ich sagte eben, dass es halt der Vorteil wäre, dass nicht wie eine E-Mail-Adresse aussieht, aber ich glaube halt, für manche Leute ist dann eher der Nachteil, dass es nicht so aussieht und keiner halt auf die Idee kommt, dass er gleich Christian.Scholz ist oder gleich, was weiß ich, Peter Müller oder so.
Ist halt nochmal abstrakter.
Ja,
Also meine
das
Mutter
verstehst
jetzt
du,
noch
glaube ich, nicht, ja.
erklären, was denn ist gleich Pfefferle bedeutet.
Und das Problem ist ja auch eigentlich, also für den Informatiker mag ja Indirektion toll sein, dass man da noch so ein Mapping zwischenlegt immer, wo man nochmal irgendwas ändern will, nur für Otto Normalverbraucher und auch für manch andere Informatiker vielleicht, ist es halt schon immer etwas schwerer zu verstehen. Vor allem, wenn man natürlich zehn Mappings hat, wo man überall durchgehen muss.
So, und dann hat eben noch als nächstes, um es kurz zu erwähnen, hat eben Google versucht, auch sowas zu machen. Und die haben eben in ihre Social Graph API ein SGN eingebaut, also auch als Pseudo-Schema statt Act-Doppelpunkt haben sie dann eben SGN-Doppelpunkt-Doppelslash, dann die Domain-Slash-Fragezeichen ident ist gleich und dann den Identifier. Und
Nochmal.
SGN Doppelpunkt Doppelslash
Ja.
Domain Slash Fragezeichen Ident ist gleich Pfefferlet zum Beispiel.
Naja, das hört sich ja sehr zusammengestrickelt an.
Genau.
Hätte auch HTTP davor schreiben können. Aber ist ja wieder semantisch nicht korrekt.
Ja, genau, weil es die URL ja auch nicht wirklich gibt. Also es ist ja auch nur eine zusammengebastelte, um eben zu sagen, um vorne die Domain, es geht eben um Facebook und Fragezeichen ident gleich ja, Pfefferlet. Aber
Fragezeichen,
es geht
warum nicht einfach Slash? Dann kannst du auch sagen, SGN sind, sagen wir mal, irgendwie reduzierte URLs, wo es halt nur ein Pfadelement hinten gibt und das ist halt dann der User.
Genau, deswegen wird sich das wahrscheinlich auch nicht durchsetzen.
Aber war das denn offiziell oder war es nur intern irgendwie für...
Das ist für die Social Graph API ist es offiziell. Also du kannst
ja,
auch.
Ja, aber ist nicht für den End-User interessant, oder?
Nee, erstmal nicht. Okay. Nein, es ging da eher darum, weil das große Problem bei diesen Identifiern ist, wo zum Beispiel steht der Benutzername. Also welcher Teil dieser URL, die ich jetzt gerade angegeben habe, ist denn wirklich der Benutzer? Und da ging es eben darum, dass davon loszulösen, um eben mit diesem Ident ist gleich, da im Beispiel ist es der Bob, zu erkennen, es geht hier um den Bob. Und der Bob hat die...
Wer ist denn Bob?
Es geht um Mr. Topf. Und dieser Mr. Topf heißt halt Mr. Topf. Und bei Twitter ist es eben twitter.com/Mr. Topf. Also es ging eher darum, zu zeigen, wo in der URL steht der wirkliche Identifier. Mhm.
Gut, ich glaube, da kann man sich ja eigentlich noch beliebige Formate ausdenken.
Ich hätte auch noch ein paar Ideen.
Ich meine, wir werden sehen, wie sich dieses Account-Schema da durchsetzen wird. Ich meine, gut, es hängt davon ab natürlich, was Google damit macht. Es passt natürlich, wie wir auch schon anmerkten, gut zu Google Wave, weil da haben wir auch wieder so E-Mail-ähnliche Bezeichner, also bei XMPP ja generell. Mhm. Da wird man einfach sehen, was da mit passiert. Also Fakt ist allerdings, dass da halt diverse Leute schon dabei sind. Also ich meine, Yahoo hat es ja auch implementiert, nicht nur in YQL, sondern auch, also gibt auch bei Yahoo, kann man halt schon eben Webfinger abfragen. Und bei Google halt auch. Das heißt, bei Google, ich weiß, bei Yahoo habe ich nicht reingeschaut, aber bei Google muss man sich halt erst selbst da freischalten, dass man diesen Service für sich da aktiviert. Und was?
Echt?
Ich weiß aber nicht mehr, wie genau, das muss ich nochmal gucken.
Mir ging das ohne Freischalten.
Echt? Vielleicht haben wir es auch geändert.
Gut, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Ebenen. Also ich glaube, nicht freigeschaltet sieht man halt nur irgendwie, wo die Portable Contacts API ist.
Ja, das sehe ich
aber auch. Aber keine Profilinformationen.
Nee, die sollst du ja dann rausholen. Also vielleicht nur kurz, wie das läuft. Also du im Prinzip so ein Client, so ein Webfinger-Client, da wird man ja eben diese Akt-URL oder URI, nicht URL, eingeben, also akt.mrtopf@gmail.com oder sowas. Und dann wird da so ein Mechanismus losgehen, der im Endeffekt dann eben diese Liste von Services raussucht und der Anwendung, die das aufruft, zur Verfügung stellt oder einfach ausgibt, wie das jetzt der Fall ist.
Das kann man sehr schön beobachten bei diesem YQL, bei der Abfrage. Da wird sehr schön aufgelistet, welche einzelnen Aktionen ausgeführt werden. Und es wird dann eben ausgegeben, was die ganzen Informationen, die dann über XRD, worauf wir dann noch kurz eingehen, erreichbar sind. Vielleicht. Und das funktioniert eben am besten einfach mal ausprobieren mit der Google-E-Mail-Adresse und mit der Yahoo-E-Mail-Adresse. Oder mit der Yeet-E-Mail-Adresse.
Vielleicht kommen wir direkt auf XRD, weil das, ich meine, XRDS haben wir ja schon angesprochen, ist ein XML-Dokument, was halt auch hinter XRI an sich dann steht. Es kommt auch alles aus derselben Arbeitsgruppe bei OASIS, das ist auch so ein Standardisierungsgremium. Leider eines, was nicht das Offenste ist, muss man sagen. Also man kann nicht einfach auf die Mailingliste und damit diskutieren, sondern muss erst da Mitglied sein und irgendwelche Jahresbeiträge zahlen und dann darf man da irgendwie mitmachen. Von daher, sagen wir mal, finde ich den Nutzen des Ganzen etwas eingeschränkt, aber ist halt, sagen wir mal, schon etwas länger dabei. Gut, aber XRD, weiß ich, magst du erklären, was der Unterschied zu XRDS?
Eigentlich nüchtern betrachtet ist XRD ein kleiner Teil von XRDS. Also XRDS besteht aus vielen XRD-Parts und Man ist jetzt einfach hergegangen und hat gesagt, wieso alles in ein Dokument reinklatschen, was dann ewig groß werden könnte, und hat halt gesagt, wir nehmen ein XRD-Element raus und tun dann lieber weitere XRD-Elemente eben über das eine referenzieren. Dann kann man sich eben genau das raussuchen, was man braucht, wie zum Beispiel, ich möchte gerne OAuth-Discovery machen, dann suche ich mir doch das XRD aus, wo die OAuth-Discovery steht. Das finde ich
jetzt sehr abstrakt. Was ist denn ein XRD-Element?
Ach so. Ja.
Also ich glaube, das Problem bei XRDS war einfach, dass es, glaube ich, auch zu komplex war. Und sag mal, ich wahrscheinlich overengineert, so hörte sich zumindest an. Ich habe es auch nie komplett durchgelesen. Ich meine, es gab ja nicht umsonst, glaube ich, da von Aaron die Initiative, das zu vereinfachen. Daraus ist ja XRDS simpel geworden. Mhm. Ist ja auch noch zu finden unter xrds-simple.net, glaube ich, mhm, oder org oder so. Und das ist ja ein relativ vereinfachter Standard, wo halt all das rausgeschmissen wurde aus XRDS, was eigentlich gar nicht benötigt wurde. Also das heißt, da ist halt viel Zeug drin, was man jetzt sagen wir, im einfachen Webbetrieb gar nicht braucht. Weil was ich halt natürlich jetzt für so eine Service Discovery als Beispiel brauche, ist ja wirklich nur eine Liste von eben diesen Services. Und Services, da nennen wir Beispiele, sind ja Portable Contacts, wo meine Profil-URL, also wo mein Profil irgendwo liegt zum Beispiel, wo meine Kontaktliste liegt. Das kann ich alles über diese API dann abfragen. Oder man kann natürlich auch eine Flickr-API da angeben. Und was man halt immer braucht, ist eigentlich nur eine Liste von Paaren, nämlich einmal, was für ein Typ, was für ein Service-Typ ist das und wo liegt der.
Genau.
Und dann kann eine Applikation hingehen und sagen, okay, ich interessiere mich für Flickr-Fotos, geht die Liste durch, findet den Service-Typ Flickr-API und findet dazu die URL, und dann muss ich natürlich nur autorisieren, damit sie wirklich an diese Fotos dann rankommt oder was immer sie damit machen will. Und da wird der User natürlich wieder gefragt. Und da der Aaron so ein Perfektionist ist, hat er sich gedacht, ja, die ganze Syntax in XRDS und wie das da so angedacht ist, ist alles Müll, das kann man alles besser machen. Und hat nochmal.
Und jetzt macht das besser.
Genau, und hat dann angefangen, halt nochmal einen neuen Standard zu machen, der sehr darauf aufbaut, auf dem, was da ist. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht auf die Details genau eingehen, weil die gehen jetzt auch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall gab es auch ein bisschen Kritik natürlich an diesem Vorgehen, weil so mancher sagte, ist ja jetzt schon alle, implementieren schon XRDS simple, wenn das jetzt ersetzt wird durch XRD. Wofür? Also ich meine, was bringt das so groß an Mehrwert?
Ja.
Aber er macht es jetzt trotzdem, und die Kritik habe ich jetzt auch nicht mehr so gehört.
Ist wobei, ziemlich veröbt, ja.
Wo XRDS Simple ist jetzt auch nicht so, ich meine, ist jetzt auch nicht so riesig deployed worden. Ich meine, gab ja noch nicht den richtigen Anwendungsfall dafür.
Naja, wobei halt Open Social gleich drauf angesprungen ist und das Identica gleich drauf gebaut hat und eben ziemlich viele OAuth-Discovery-Sachen schon eben mit XRDS umgesetzt wurden. Also es war dann schon ärgerlich, aber
also da kann man nochmal drauf eingehen, bei OAuth-Discovery, da geht es ja darum, irgendwie, man hat bei OAuth ja diverse URLs, die man kennen muss, um OAuth machen zu können. Zum Beispiel, wo kriege ich das Token her, wo kann ich den User dann hinschicken und so weiter. Und eigentlich müsste man das für jeden Service, den man ansprechen will, fest einbauen. Also muss man in die Doku von dem Service gucken und bei sich in der Applikation sagen, wenn das hier Twitter ist, dann spring da hin. Wenn das Xing ist, spring da hin. Die haben ja nichts. Aber wenn das wer auch immer ist, spring halt dahin. Und stattdessen ist es natürlich einfacher, wenn der Service sagt, wo die Dinger sind. Vor allem, wenn sich was ändert, ist es halt ein bisschen nervig und die Applikation woanders hinspringt. Auf jeden Fall kann der Service dann selbst sagen, hier sind diese vier URLs, die man dazu braucht. Die Applikation muss nur noch dieses XRDS-Simple-File in dem Fall aufrufen. Da stehen ja halt alle drin. Auch wieder so als Service-Typ und Service-Location im Prinzip.
Genau. Und eben vom Prinzip her war das, oder das große Problem bei XRDS war, dass es eben, wie Christian gemeint hat, sehr overengineert war und halt auch eine Fülle an Informationen hatte. Weil dort oder eben.
Haben konnte,
genau. Weil dort eben eine Sequenz an XRD Formaten.
Listen, ne? XLDs sind dann genau. An sich, sagen wir mal, eine Liste von Listen wäre das gewesen, ne?
Genau. Und das wird auch ziemlich groß irgendwann und unübersichtlich und schwer zu pflegen. Und deswegen hat man einfach wieder einen Schritt zurück gemacht und hat den kleinen Teil rausgebrochen und tut dann lieber weiter referenzieren. Sagt, wenn du OAuth machen willst, hier findest du die Discovery für OAuth.
Also sind zum Beispiel. Also gut. Das heißt, eine Datei ist aufgeteilt worden, die eben, sagen wir mal, so Kapitel hätte, wäre jedes Kapitel jetzt eine Datei. So kann man es vielleicht umschreiben. Genau. Aber ich glaube, da war auch noch mehr drin, was jetzt unabhängig von XRDs war. Was du eigentlich alles hättest parsen müssen, wenn du ein richtiger XRDS-Parser, wenn du den halt bauen wolltest, müsstest du halt einiges machen, um das wirklich zu sein. Und meist brauchst du das aber gar nicht.
Aber es gibt die schönste Anleitung, die ich gelesen habe, gab es eben in dem XRDS, in irgendeinem XRDS-Wiki, weil da stand eben drin, dass der Vollständigkeit halber man das XRDS-Element eben mitparsen sollte, aber kein Entwickler das wirklich macht und deswegen sollte man doch gleich erst mit XRD anfangen und sowas. Also ich glaube, sie haben schon selber gewusst, dass da ein bisschen Blödsinn drin war.
Also XRDS-Element ist im Prinzip der Umschlag um all die Kapitel, wo noch mehr drin stehen können.
Nochmal eins drumherum gesetzt.
Also sehr kompliziert. Also bei XRD, um es vielleicht kurz zusammenzufassen, was da drin steht überhaupt, oder sag mal, was es ist an sich, also die grundsätzliche Idee dahinter ist, man hat eine sogenannte Resource, also könnte irgendein Dokument im Web sein, eine Webseite könnte es sein oder aber ein User-Account kann es auch sein. Ne? Also irgendwas, was irgendwo ein Dokument halt und dazu will man im Prinzip Metadaten ermitteln. Und Metadaten können halt alles sein. Beim User-Account, worüber wir jetzt mehr sprechen, ist es eben zum Beispiel diese Liste von Services, wo mein Profil und so weiter liegt. Bei einem, was ich Webdokument hatte, was wenn jetzt ein Word-Dokument irgendwo im Web liegen würde, weiß ich nicht, was man dazu noch machen könnte, könnte man noch sagen mal
Autor.
Autor, gut, man könnte auch sagen, irgendwie verwandte Copyright. Dokumente könnte man sogar auch noch dadurch speichern.
Ja.
Aber es sind im Prinzip immer Listen von solchen mit einem Typ. Und was in so einem XRD-Dokument drinsteht, ist dann im Prinzip, um was es sich handelt, also Subject. Nennt sich das. Das ist im Prinzip wieder der Identifier des Dokuments, für das dieses XRD gilt. Das heißt, wenn eben dieses Word-Dokument da wäre, stände da einfach die URL zu diesem Word-Dokument drin. Und es gibt auch einen Typ, das heißt, wenn der jetzt eine bestimmte Art von Dokument ist, wird das da drin stehen. Also es müsste alles noch definiert werden, glaube ich, was es da für Typen gibt. Und das Wichtigste ist aber eigentlich, dass es noch Link-Elemente gibt, die halt auf andere Dokumente zeigen können. Und das ist eben diese Service-Liste, das heißt, wenn dieses XRD für einen User-Account gilt, dann wäre halt, also bei Webfinger wäre es zum Beispiel so, dann stehen im Subject acct://mrtopf@gmail.com und der Typ wäre in dem Fall Webfinger. Und dann gibt es verschiedenste Link-Elemente und die könnten dann zum Beispiel auch mein Profil zeigen und Freundesliste und so weiter. Und so ein Link-Element hat dann so ein Relationship-Attribut und das Relationship-Attribut sagt dann im Prinzip, was für eine Art Service das ist. Also Portable Contact zum Beispiel oder eine OpenID könnte es ja auch sein. Mhm. Man sollte auch sagen, dass OpenID die Discovery dort ja auch XRDS benutzt und man da ja auch überlegt, wie man das auf XRD umstellen könnte.
Mhm.
Und wie gesagt, man hat eine Liste von diesen Relationships und das Relationship-Attribut gibt an, was für ein Typ das, also worauf das zeigt, also was der Typ im Prinzip dieses des Dokuments ist, worauf es zeigt. Und dann gibt es natürlich noch eine URL von diesem Dokument oder generischer gesagt eine URI. Eine URI sollte man vielleicht auch noch sagen, ist so das Oberkonzept über URLs. Das sind also nicht HTTP-Adressen, die mit HTTP beginnen, sondern die mit irgendeinem anderen Schema beginnen. Das ist halt das vor dem Doppelpunkt.
Also ACT-Doppelpunkt irgendwas wäre eine URI.
Genau, ist eine Universal Resource Identifier statt halt Location. Und das steht drin. Das können aber auch so Templates sein. Wenn zum Beispiel man wissen will, wo jetzt so eine Webfinger-Resource ist, könnte man auch sagen, man hat einen Webservice, der sozusagen solche Service-Listen zurückliefert und dem füttere ich rein so einen Account-Identifier, also mrtopf@gmail.com zum Beispiel. Und das ist bei Google, ich weiß nicht mehr, wie es da heißt, auf jeden Fall ist es halt irgendeine URL und dann Fragezeichen, ident gleich und dann diese Identifier. Und genau. Daraus macht man dann so ein Template, statt diesem Identifier steht halt %ID da und das kann ersetzt werden dann durch das, was ich eigentlich suche. Und das muss so ein Parser halt auch auflösen können. Das war wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, aber ihr könnt euch ja die Dokumentation mal durchlesen, das ist nicht so schwierig und ist auch nicht so, so lang, muss man sagen.
Ja, wir können, also ich denke, wir machen auch einfach vielleicht ein XRD-Dokument beispielsweise in die Shownotes, genau. Dass man so grob den Aufbau sieht und was man alles referenzieren kann zum Beispiel. Was jetzt eben ein großer Vorteil von XRD ist, weswegen wir es auch nochmal erwähnen, ist, dass bei diesen ganzen unterschiedlichen Identifiern, die wir jetzt genannt haben, wie zum Beispiel Webfinger, wie die URL, wie XRI und so weiter, sich bei der Discovery jetzt eben XRD als einheitlicher Standard rausbildet. Das heißt, wir haben leider
eine Discovery, muss man ja sagen. Also das ist ja eigentlich nur das, was nachher bei Discovery rauskommt. Muss man auch sagen, das wichtige Element ist ja eigentlich noch, wenn ich eine URL habe von diesem Word-Dokument zum Beispiel oder aber so eine Account-URI, wie komme ich von dort eigentlich zu dem XRD-Dokument, was dieses beschreibt?
Ja, okay. Wie sagt man dann als den Service-Katalog so rum, aber dass sich trotzdem das XRD als einheitlicher Standard rausbildet, stimmt, Webfinger oder dieses LRDD, das wäre die Discovery, Entschuldigung. Aber dass XRD sich trotzdem als der einheitliche Standard rausbildet und man dann doch egal welchen Identifier man hat, dann zumindest bei dem Service-Katalog einen einheitlichen Parser verwenden kann.
Ja. Immerhin. Ich glaube, der Vorteil ist einfach jetzt, dass viele so ihr eigenes Süppchen so über die Zeit gekocht haben und man dann doch merkt, irgendwie, dass man gemeinsame Probleme hat.
Ja.
Dann vielleicht natürlich auch manche immer sagen, dass das alles viel zu kompliziert ist, was ihr hier macht und die dann eher dazu gedrängt werden, jetzt nicht noch x Sonderfälle da einzubauen in so ein Format, ja. Die vielleicht nie jemand braucht, sondern sich halt auf den, sagen wir mal, das Kleinste, was funktioniert, zu einigen.
Ja.
Und, oder das halt zumindest erweiterbar zu halten. Ich meine, da steht zwar bei dieses x davor, also extensible, soll das ja heißen. Nur dann soll, wenn es halt schon erweiterbar ist, sollte man halt eben so den Kern des Ganzen doch eher so klein wie möglich halten, damit halt die Implementierung dieses Kerns so einfach wie möglich ist und damit auch Verbreitung findet. Und ich denke, was wir im Moment sehen, ist ja auch ganz gut, dass eben halt all die Leute oder all die Anbieter auch wie Google, Yahoo, Twitter und so weiter eigentlich alle in diesen Gruppen miteinander aktiv sind und das halt weiter voranbringen zusammen. Und von daher bin ich da eigentlich guter Dinge, dass man jetzt nicht noch 5 andere Standards in der Richtung demnächst entwickeln muss.
Ja, zumindest eben bei dem Service-Katalog, dass man sich jetzt auf den einen geeinigt hat. Vielleicht geht das jetzt auch auf die ganzen anderen Sachen über, dass man eben vielleicht auch in naher Zukunft einen einheitlichen Identifier findet und eine einheitliche Discovery und so weiter.
Ja, genau. Kommen wir zum Schluss noch hier zur Discovery, damit wir nicht ganz so lange machen. Will ich auch, Herr Pötter, guten Abend, ein bisschen spät. Ja, kommen wir noch eben zur Discovery. Das heißt, wie ich ja schon sagte, wir haben so ein beispielsweise ein Word-Dokument oder wir haben, es kann ja auch eine URL sein, die eine OpenID ist. Die Frage ist dann ja immer irgendwie, schon bei der OpenID ist ja die Frage, schön, dass es eine URL ist, aber wie kriege ich jetzt raus, wo jetzt eigentlich der OpenID-Server zu dieser URL sitzt? Weil der muss ja nicht direkt hinter diesem hinter dieser URL liegen. Weil wenn ich mich auf topf.de eingebe, liegt das ja bei mir auf dem Server und da ist gar kein OpenID-Server, sondern der liegt ganz woanders.
Und noch genauer, also wir wissen ja jetzt, dass alle oder in naher Zukunft alle XRD verwenden wollen. Das heißt, wir wissen ja, dass wir über XRD an die Informationen bekommen, aber wie kommen wir eben an das XRD-File? Genau. Das ist eben die wichtige Geschichte.
Das ist das Hauptproblem. Und das war ja auch schon bei XRDS das Problem. Wie kriege ich eben bei MrTopf.de jetzt raus, wo jetzt dieser OpenID-Server dazu liegt? Und ich meine, was die gemacht haben, ist ja einfach, dass man einen Web-Request dahin schickt mit einem entsprechenden Header, Accept-Header, wo drin steht, ich akzeptiere jetzt nur XRDS-Dateien.
Genau.
Und der Webserver muss das dann merken, der muss also anhand des Headers feststellen, okay, gib diese Datei zurück. Das war eine Möglichkeit. Die andere war, glaube ich, dass der
Metatag.
Metatag in das, also bei Mr.Topf.de habe ich so gemacht, da ist halt ein Metatag drin, der zeigt auf dieses XRDS-Dokument, das heißt einfach ein Link dahin. Das könnte aber auch ein HTTP-Header sein, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Genau, ja. Ne? Also es gibt drei unterschiedliche Varianten eben, ja.
Genau, also das heißt, einmal ist eben, ich schicke einen Accept-Header als Client hin und der Webserver erkennt das und schickt mir dann das XRDS unter derselben URL wie das Dokument zurück. Also Content Negotiation ist es ja. Wird aber komplementiert, glaube ich, weil das eigentlich die komplizierteste Art ist, das zu machen für so implementieren. Zumindest auf Serverseite, denke ich mal.
Ja.
Und die andere Möglichkeit, wie gesagt, ist dann eben, dass der Webserver schon eben so einen HTTP-Header mitschickt, wo steht übrigens zu dieser URL liegt das XRDS-Dokument dort. Oder aber, wenn ich das nicht als Header in den Webserver reinschreiben kann, zum Beispiel, weil ich keinen Zugriff auf den Webserver habe, um da irgendwelche Header zu ändern, kann ich es in meine HTML-Code mit reinschreiben. Das hilft aber natürlich alles nichts, wenn ich so eine Account-URI habe, weil da habe ich keine URL, die ich dann aufrufe. Und da kommen wir jetzt zu diesem neuen Verfahren. Es gab da ein bisschen Kritik an den ganzen, an diesen drei Möglichkeiten, also gerade von Seiten von Yahoo, für die Aaron ja arbeitet. Da haben die natürlich das Problem, dass sie, wenn sie in so noch so ein Metatag zum Beispiel in eine, gerade geht mein Rechner hier aus, schön, wenn die halt ein Metatag in jedes HTML-Dokument reinsetzen müssen oder auf die Homepage setzen müssen, dann haben die halt mehr Traffic. Das hört sich wenig an, aber im Falle Yahoo ist das, dadurch, dass nicht gerade nur zwei Leute drauf zugreifen, relativ viel. Und die sind natürlich sehr darauf bedacht und wenn man sich, glaube ich, die Webseite auch mal anguckt im Source Code, kann man schon sehen, dass da viel optimiert ist und jedes Byte zählt. Und deswegen waren die eben kein Freund dieses Metatags und eigentlich auch kein Freund dieses HTTP-Headers, weil der wird natürlich auch mitgeschickt und wenn er halt jedes Mal mitgeschickt wird, aber dann sagen wir mal nur 0,5% der User ihn vielleicht brauchen, was ja im Moment der Fall ist, dann ist das einfach zu viel Traffic dafür. Und ja, deswegen hat man halt nach neuen Möglichkeiten gesucht. LRDD ist jetzt das, was sich rausbildet. Da werde ich auch nochmal ein paar URLs so raussuchen, wo das halt schön erklärt ist von Aaron selbst. Das steht für, was war es hier, Link, was war es denn? Link
Resource Descriptor, oder?
Link Resource Descriptor Discovery, glaube ich. Ich kann es mir leider nicht merken. Kurzname ist LART, glaube ich. Wenn man es denn aussprechen will. Und das sind eigentlich auch wieder drei Möglichkeiten, die jetzt gar nicht so sehr verschieden sind. Da wurde jetzt nur der Header mal definiert, nämlich es wird ein Link-Header definiert. Also es gibt weiterhin die Header-Maßnahme, das heißt, man kann einen Header hinzufügen, einen Link-Header, der entsprechend formatiert ist, wo dann steht, was für ein Relationship der hat, also sprich, was für eine Art Dokument da liegt und natürlich die URL dieses Dokuments. Und normalerweise ist Describe By, das ist dann das, was auf das XRD-Dokument zeigt. Leider habe ich die Spezifikation jetzt auch nicht vor mir, deswegen jetzt alles ohne Gewehr hier. Dann kann man dasselbe auch wieder innerhalb eines HTML-Dokuments machen oder eines XML-Dokuments, wo es irgendwie reinpasst. Und kann da auch so eine Art Link-Information, dieselbe Information hinschreiben. Und dann haben wir aber noch eine dritte Möglichkeit und die ist eben jetzt nicht dieser Accept-Header wie vorher, dass man den einfach schickt, weil man hat ja trotzdem noch dieses Problem mit diesen E-Mail-ähnlichen Identifiern. Weil da habe ich eben keine HTTP-URL und ich kann keinen HTTP-Request machen und demnach auch keinen Accept-Header setzen. Und da gibt es die dritte Möglichkeit, die nennt sich Host-Meta. Und da sagt man einfach, wir haben ja trotzdem ein Domain in diesem Identifier. Ne? Es ist ja zum Beispiel mrtopf@googlemail.com oder so. Das heißt, googlemail.com habe ich. Und HostMeta sagt einfach, dass man unter einer festen URL, die in diesem Falle /.wellknown/HostMeta ist, ein XID-Dokument findet. Und die ist immer gleich, diese URL. Und das heißt also, wenn die anderen Mechanismen nicht funktionieren oder das gar nicht funktioniert für diese URI, die ich reinbekomme, dann kann ich noch gucken, ob unter .wellknown/HostMeta noch ein XID-Dokument liegt. Und wenn das dort liegt, dann muss ich dort reinschauen und muss dort im Prinzip die passende URL suchen. Das heißt, in dem Falle vom Webfinger läuft es eben so ab, dass ich erstmal in dem Google Mail Beispiel, ich spreche jetzt schon komplett Englisch hier, ich erstmal bei googlemail.com/wellknown/HostMeta gucke, kriege ein XID-Dokument zurück und dort muss ich nach einem Link-Element suchen, also da, das ist ja eine Service-Liste, und dort muss ich eben nach dem Service Webfinger suchen. Und da kriege ich dann im Prinzip so ein URI-Template raus, wo halt drin steht http://webfinger.google.com oder wie man das heißt, Fragezeichen, ident gleich %ID. Und für %ID setze ich dann diese Account-URI an, also mrtopf@googlemail.com, die ich eigentlich haben wollte, also für die ich eigentlich das XID-Dokument haben wollte. Und das rufe ich auf und kriege dann das XID-Dokument zurück, was ich haben will. Das war jetzt wahrscheinlich nicht ganz verständlich, aber es ist schwer zu erklären, aber man kann es ja mal nachlesen. Also nur für die, ich meine, das ist ja auch nur interessant, wenn man das jetzt implementieren will. Also so generell geht's immer, ist es halt wieder so eine Indirektion. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wo ich halt dieses XID-Dokument finde, gucke ich in einer festen Position nach. Und da steht sozusagen die Anleitung, wie ich zu dem XID-Dokument komme.
Genau. Und für Google ist es zum Beispiel google.com/s2/webfinger/Q= und dann die E-Mail-Adresse. Wer das mal ausprobieren möchte, da findet er sein XRD für Google. Und wer sich das Level höher angucken will, also die Webfinger Implementierung, der kann zum Beispiel gucken bei gmail.com/.well-known/HostMeta. Da findet er dann eben das Schritt vorher. Genau, das schreibe ich dann eben noch in den
Post.
Die Shownotes.
Genau. Ich wollte, weil ich es eben noch erwähnen wollte, auf das Extensible nochmal zurückkommen, also vor allem bei dem XRD. Also die Idee ist halt da auch, wenn zum Beispiel die bestehenden Elemente nicht ausreichen, also wenn ich jetzt Link-Header, ist zwar schön und gut, aber ich will es zum Beispiel noch direkt, also wenn ich zum Beispiel Link-Header, sage ich schon, wenn ich ein Link-Element habe und das zeigt auf mein Profil, also so ein Service-Eintrag ist ja im Prinzip, und ich will zum Beispiel direkt dieses Profil da rein kopieren, weil ich will nicht extra dann noch einen Zugriff machen auf den eigentlichen Profil-Service, um das dann zu holen, weil es ja wieder Traffic ist oder dauert, könnte man sich, also gibt es einen Mechanismus, wie man das halt erweitern kann, es ist ja XML, da kann ich sogenannte XML-Namespaces benutzen und dann kann ich neue Elemente sozusagen da reinschreiben, ähnlich wie das bei Atom zum Beispiel der Fall ist. Die muss natürlich irgendwie definiert sein und so könnte ich dann mein Profil zum Beispiel schon direkt da einbetten, wenn ich wollte.
Genau, und da gibt es jetzt eben gerade die Diskussion, Portable Context so hinzubiegen, dass man eben einen schönen Namespace draus machen kann und dann eben seine Profildaten schon direkt in die Webfinger Discovery zum Beispiel reinpacken kann.
Gut, wo ich jetzt nicht so ganz für wäre, wenn das ohne meine Kontrolle passiert, aber gut. Wobei halt Aaron da eher, glaube ich, diskutierte schon, dass man nicht XRD selbst erweitert, dass es oder Webfinger zumindest so erweitert, dass es direkt in diesem XRD-File drin steht. Also nicht mit einer Namespace-Sache irgendwie. Das war, glaube ich, der ursprüngliche Gedanke, wo ich aber und andere zum Glück auch nicht so für waren. Ja, es wird natürlich wieder ein Spezialfall, der das Ganze aufblähen würde für nur diesen Webfinger-Anwendungsfall und ob den jemand braucht nachher, ob der sich durchsetzt, weiß ja keiner. Deswegen, wie gesagt, also das Wichtigste ist, glaube ich, schon, dass man einen kleinen Kern hat, der so klein ist wie möglich und den dann halt erweitern kann. Und dann kann man immer noch bei den Erweiterungen diskutieren, ob die sich durchsetzen oder nicht. Und wenn die sich halt genügend durchsetzen, dann werden sich halt genügend Leute finden, die das implementieren und dann ist auch gut. Ich denke, das ist so der vernünftigste Ansatz.
Ja.
Weil wenn du alles reinpackst, dann implementiert es halt erstmal keiner. Das ist eher das Problem. Und ja. Das versteht keiner vielleicht. Ja, dann glaube ich, sollten wir es dabei wenden lassen. Ist jetzt nicht so unbedingt so die...
Der Anfang war relativ einfach, oder?
Ja, mich musst du nicht fragen. Ich fand das alles nicht so schwer.
Ist ja. Halt auch nicht so einfach in einem Podcast über XML-Sachen. Aber es wurde auch gewünscht und deswegen haben wir uns mal gefügt und haben gedacht, wir machen mal eine Wunschfolge.
Genau, haben wir ja auch letztes Mal mit Google Wave, obwohl wir uns das ja auch selbst gewünscht haben. es gab ja noch andere Wünsche, glaube ich, auch zum Frage nach Businessmodellen und Frage danach. Dann wollte ich auch immer noch mal was über Healthcare machen, also Gesundheitskarte und so weiter. Da waren wir heute zum Beispiel auch noch im, heute war ja auch wieder der Call von dieser User-Managed Access-Gruppe bei Kantara und da war auch jemand dabei, der Age Data vorgestellt hat, was sich anhört wie ein Microformat, aber für Healthcare Data natürlich steht. Und was auch so ein bisschen versucht halt, das alles so restful aufzubauen und so weiter, weil die bestehenden Systeme alle sehr kompliziert sind und alle, die es implementieren müssen oder wollen, eher darüber fluchen, was man denn da für ein XML erzeugen muss oder lesen muss. Und stellt sich dann auch aus, dass eben derjenige dann auch noch Deutscher ist und dann könnte man ihn ja eigentlich mal einladen. Ich weiß nicht, wo er sitzt, muss ich nochmal sehen. Aber dann hätte man zumindest noch einen Experten dabei. Das ist
ja.
Müssen wir mal schauen.
Mhm.
Ja, der Herr Cordobo will sich auch noch was wünschen. Schön. Und was? Will ich vielleicht nicht wissen. Ja, gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was da kommt. Wie gesagt, 20. Folge war heute, also ein runder Geburtstag ist nicht, aber...
Jubiläum.
Ist das schon ein Jubiläum? Was ist denn bei 25 noch eins?
So ein alter kleines.
Noch eins. Kleines. Na gut, bis 100 brauchen wir noch ein bisschen. Aber wir sind... ja, wir sind ja noch fleißig dabei. Und ich glaube, nächstes Jahr sind wir auch ein Jahr irgendwie alt. Nächste Woche, meine ich.
Ich glaube auch, wir müssen nochmal nachschauen. Also wir sind definitiv dann ein Jahr alt, nur wann genau ist die Frage.
Gut. Unsere Hörer werden das sicher herausfinden und ja, vielleicht überlegen wir uns was, was wir speziell machen. Vielleicht feiern wir aber auch zu viel und lassen das dann ausfallen.
Zum Jubiläum lassen wir die Podcast-Folge ausfallen. Genau, das wird auch mal
zum Geburtstag. Okay, dann werde ich mal nach Hause tapern und wünsche noch allen Zuhörern einen schönen Abend, beziehungsweise die wann auch immer zuhören, einen schönen Mittag, Morgen oder Nachmittag oder Abend oder Nacht.
Na?
Du nicht?
Tschüssi.
Ja, tschüssi.
Doch, ich auch. Ich wünsche euch natürlich auch schönen Abend, schönen Morgen, schönen Nachmittag und schönen Sonntag. Genau.